Ja, dann legen wir einfach mal los zum Podcast. Herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin Pia.
Und wir sprechen heute über ein ganz besonders spannendes Thema, zumindest für mich, nämlich über historische Romane. Pia, auf einer Spannungsskala von 1 bis 10, wo bist du da?
Es kommt ganz aufs Thema drauf an. Das ist das, was ich mir nachher da rausgesucht habe dazu, weil es ist jetzt nicht das Genre, wo ich sofort hingehe. Ich habe ein paar gelesen, aber dann waren es Sachen, wo mich spezifisch dieses Thema interessiert hat. Mhm. Es ist jetzt nichts, wo ich in die Buchhandlung und in die Bibliothek reingehe und sage, ach, gehen wir einfach einmal zu den historischen Romanen. Das mache ich nicht da.
Das heißt, dass du hast tatsächlich historische Romane dann ganz konkret für so einen gewissen Purpose, also für einen Bildungsnutzen gelesen im Sinne von, ach, mich interessiert jetzt die Zeit oder?
Oder die Person. Mhm. Ich habe mir zwei Beispiele aufgeschrieben, die mir auch nur eingefallen sind. Da in der Schule haben wir zum Beispiel über Sträflingskolonien gelernt und das hat mich dann interessiert. Und daher habe ich nachher die Abby Lynn-Saga vom, Rainer Schröder gelesen. Das hat mich dann einfach interessiert und deswegen habe ich dann die Bücher gelesen. Und das andere, was mir auch noch eingefallen ist, ganz spezifisch, war dann Raven Queen von Pauline Francis. Das ist über die Lady Jane Grey. Und da war ich damals in London und war im Tower of London und habe über sie gelernt, also über sie erfahren, über das Audiobook dort. Und daher habe ich das gelesen, weil es mich dann interessiert hat. Also ich bin so zu historischen Romanen gekommen. Und es war nicht, okay, ich gehe zu den historischen Romanen und schau mal, was es gibt.
Mhm. Und bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, um zu klären, warum mögen wir historische Romane oder vielleicht auch nicht, habe ich eine Genredefinition mitgebracht, um das einmal abzustecken. Und zwar würde ich die jetzt hier einmal ausbreiten, wenn das okay ist. Der historische Roman ist ein literarisches Genre, ne? Das sich durch seine Fokussierung auf vergangene Zeiten und historische Ereignisse auszeichnet. Soweit so klar. In diesem Genre werden fiktive Geschichten oder Figuren in einem realen historischen Kontext präsentiert. Dabei wird oft eine akkurate Darstellung der historischen Periode angestrebt, wobei historische Ereignisse, Orte und Persönlichkeiten in die Handlung integriert werden. Der historische Roman ermöglicht es LeserInnen, in vergangene Epochen einzutauchen und Geschichte auf eine lebendige und unterhaltsame Weise zu erleben. Während gleichzeitig Aspekte der menschlichen Natur und universelle Themen erkundet werden, also wie in jedem Roman. Und es ist ja genau dieser letzte Satz, dass man Geschichte auf eine lebendige und unterhaltsame Weise erleben möchte, was du ja gerade auch geschildert hast. Du hast von einer geschichtlichen Periode einen Hintergrund erfahren und wolltest dann da mehr eintauchen. Und dann hast du da mehr gesucht, als nur, was dir ein Geschichtsbuch geben kann? Was hat dir das da gegeben? Ja.
Eben, das ist dann, da kommt man halt gerade in diese Periode und denkt, oder halt ist man gerade in dieser Periode, in dieser Zeit und oder denkt an diese Person und denkt sich, ah, wie hat sich die sich damals gefühlt? Oder wie war das damals? Wie haben die Leute das damals erlebt? Und dann interessiert dann das halt und dann will man vielleicht noch mehr machen, als nur reine Fakten lesen.
Ja, genau. Also was für mich Literatur auch ausmacht, ist dieses sich hineinversetzen und beim historischen Roman halt eben im konkreten Kontext der Zeit, der auch von Interesse ist aus dem einen oder anderen Grund. Bei mir ist es vor allen Dingen das englische Mittelalter gewesen, das mich gepackt hat. Und entsprechend in die Kante historischer Romane habe ich geschlagen sozusagen. Da konnte ich dann eine Weile auch nicht genug bekommen. Ich habe auch tatsächlich zwei Empfehlungen mitgebracht an historischen Romanen, die beide in das Genre fallen, aber beide so ein bisschen also sehr unterschiedlich sind. Das eine ist literarischer und das andere ist vielleicht mehr, wie man sich so einen typischen Genre-Roman vorstellt. Die würde ich dir jetzt einmal kurz vorstellen und unseren Hörerinnen und Hörern.
Leg los.
Und zwar die erste Person, die ich mitgebracht habe, ist die Rebecca Gablé, die ja schon seit vielen Jahrzehnten inzwischen historische Romane im deutschsprachigen Markt veröffentlicht. Das ist eine deutsche Schriftstellerin und ihre historischen Romane, die berühmtesten ist die Warringham-Saga. Ich würde es als Action-Abenteuer-Romane bezeichnen. Die haben meistens auch einen männlichen Protagonisten, sind oft sehr stereotyp, auch in ihrem Aufbau. Also wenn du einen Rebecca Gablé-Roman kennst, dann hast du eine Idee davon, wie sie es immer und immer wieder aufbaut mit verschiedenen, also schon Twists, aber es ist vom Stereotyp her das Gleiche. Es sind recht stereotype Geschlechterrollen auch, muss ich sagen. Aber es ist auch oft eine Underdog-Geschichte, was ich auch weiß, dass das viele Leserinnen und Leser zu schätzen wissen. Und meine absolute Empfehlung da drin ist Der König der purpurnen Stadt. Das ist schon 2002 rausgekommen. Da spielt vor allen Dingen die mittelalterliche Stadt London eine zentrale Rolle. Und meines Erachtens nach ist das eigentlich ihr bestes Werk oder das, was ich am liebsten gelesen habe. Und die zweite, die ich mitgebracht habe, ist die Hilary Mantel, die ja vor kurzem leider verstorben ist. Und zwar mit ihrer Tudor-Trilogie über Thomas Cromwell. Für alle, die es nicht wissen, Thomas Cromwell war eine bedeutende Figur während der Herrschaft von Heinrich dem VIII., König von England im 16. Jahrhundert. Heinrich ist der mit den vielen Frauen, der ein paar davon auch zu Köpfen gemeint hat. Und Cromwell war dann irgendwann Chefminister, der ist da in den Diensten von Heinrich aufgestiegen, war Chefminister, kontrollierte ganz viel von der Politik und der Verwaltung Englands, fiel letztlich aber in Ungnade und wurde dann angeklagte Häresie und hingerichtet. Und trotzdem hatte nach wie vor einen sehr großen Einfluss in der Geschichte Englands und spielt eine große Rolle. Diese Figur hat sich Hilary Mantel vorgenommen in einer Trilogie, drei historische Romane. Wölfe, Falken, Spiegel und Licht von 2009 bis 2020, wo sie eben Aufstieg und Fall von Cromwell beschreibt. Ich würde es als wesentlich literarischer einstufen und aufgrund seiner Detailliertheit des Textes auch etwas anspruchsvoller als jetzt vielleicht die Gablé-Romane. Und das fand ich dann so interessant. Beides englisches Mittelalter, sind beides historische Romane, aber es stellt da gewisse Bandbreite dar, was man sich, was man unter dem Genre verstehen kann und wie viel Platz da ist. Hast du, ich weiß, du liest es nicht so gerne, du hast es schon gesagt, aber hast du was mitgebracht, irgendeine Empfehlung oder?
Ich habe es mir ein bisschen angeschaut, weil es darum gegangen ist, okay, wie recherchiert man denn für historische Romane, wie schauen da die Autorinnen selber nach, was da passiert ist.
Genau, und ganz kurz, weil wir das vergessen haben oder dazu zu sagen, dass ein großer Teil neben den Empfehlungen und zu schauen, was ist denn jetzt ein historischer Roman, ist genau das, Pia, was du gesagt hast, dass die interessante Frage ist ja eigentlich, wie recherchieren Autorinnen und Autoren für diese Bücher, weil das kann man sich vielleicht ja gar nicht vorstellen, wie dieser Vorgang ist. Und darauf haben wir uns ja auch vorbereitet für diese Folge, da haben wir uns ja auch einiges auch angeschaut. Ich habe mir auch angeschaut, wie sich Gablé und Mantel vorbereiten. Und jetzt bin ich gespannt, was du rausgefunden hast.
Ich hab mal die Outlander-Reihe angeschaut. Die ist geschrieben worden von Diana Gavaldon. Ich sag's mal falsch. Also schreiben tut man Gavaldon, aber sagen tut man Gavaldon. Also mit V. Ich habe schon nachgeschaut, weil ich es nicht gewusst habe.
Das habt ihr, glaube ich, 20 Jahre falsch
gesagt. Ich habe immer Gavaldon gesagt. Also, okay. Gavaldon heißt
es. Okay, Diana Gavaldon.
Genau. Okay. Auch wieder was gelernt. Da sind schon einige Teile heraus. 9 von 10 sollen es werden. Sind sie im Moment, aber 10 sollen es werden. Sie ist ein interessanter Fall. Die Reihe ist ja sehr, sehr bekannt. Läuft auch sehr gut, landet ständig auf den Bestsellerlisten. Es gibt ja auch die Serie dazu von Stars. Da sind jetzt da auch schon, warte, jetzt muss ich gut nachschauen. 6 Staffeln haben wir, glaube ich, genau, und 8 Staffeln werden es. Also, und die geht ja auch extrem gut, diese Serie. Also richtige Bestseller. Und es ist ein interessanter Fall, weil das war ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat. Sie hat vorher noch nie was geschrieben gehabt und ihr erstes Buch war dann gleich ein historischer Roman.
Wobei, darf ich da kurz eine Zwischenfrage stellen? Die ist ja, aber das ist ja nicht rein historisch, oder?
Eben, das ist der interessante Fall. Sie wollte einen historischen Roman schreiben. Sie hat gesagt, ich will so einen richtig klassischen, dicken, großen historischen Roman schreiben. Dadurch, weil sie aus einem wissenschaftlichen Hintergrund gekommen ist. Sie hat einen PhD gehabt in Verhaltensökologie und hat deswegen natürlich auch im wissenschaftlich halt viel recherchiert.
Ich finde es auch sehr spannend, weil so die Hilary Mantel hat Rechtswissenschaft studiert und die Rebecca Gablé hat neben Mediavistik, also Mittelalterkunde, auch verschiedenste Studien abgeschlossen. Das ist so ein gewisses
Recherchefieber muss ja, man dann schon haben.
Genau, also das eint jetzt alle drei Autorinnen, über die wir heute schon geredet haben.
Interessant. Ja, und sie hat eben, und daher hat sie gedacht, das fällt mir sich am einfachsten. Weil sie sich gedacht hat, okay, wenn mir sonst nichts einfällt, ich kann ja immer nur was dazu recherchieren und mir das klauen. Und daher hat sie begonnen, das zu schreiben. Sie hat niemandem gesagt, dass sie schreibt. Hat das 18 Monate hat sie dafür gebraucht, für das erste Buch. Das dann 1991 veröffentlicht worden ist. Und sie hat das eben als Übung angesehen. Sie wollte es einfach einmal ausprobieren, wie das funktioniert. Und das Problem war halt, sie schreibt über Schottland im 18. Jahrhundert. Und hat dann begonnen, über diese Hauptfigur, die Claire, zu schreiben. Und diese Figur ist ihr aber nicht so richtig gelungen. Die hat ständig irgendwie so freche, moderne Bemerkungen gemacht. Und das ist aber erst im Schreiben passiert. Und dann hat sie sich ewig lang gedacht, was mache ich denn bloß? Und dann ist eben dieses Zeitreise-Element dazu gekommen, weil sie sich gedacht hat, na, ich will die nicht so ändern. Ich möchte die so modern behalten, so freche modern. Und daher wandle ich das Ganze um. Und mach's in einen Zeitreiseroman.
Ah, das finde ich jetzt besonders interessant, weil genau vor dieses Problem sah sich ja auch die Rebecca Gablé gestellt. Weil du hast ja gerade im historischen Roman brauchst du ja die Identifikationsmöglichkeit zwischen den Figuren und besonders den Protagonisten und den LeserInnen. Sie hat darüber auch gesprochen, in ihrem Schreibprozess, dass sie immer, es ist immer Balanceakt ist zwischen der Modernität der Figuren und die irgendwie relatable zu machen für uns als Publikum, aber dann auch eine gewisse Authentizität beizubehalten, weil es im Mittelalter in England zum Beispiel hat sie das Beispiel angeführt, dass es da komplett normal war, also Sexismus und sonstige Homophobie. Also das waren natürlich da alles ganz anders, als wir es heute empfinden.
Andere Wertevorstellungen, andere kulturelle Vorstellungen.
Ich glaube, dass sie das, also diese Protagonisten gerade, also in dieser Zone des historischen Romans, sage ich einmal, wo man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnt, das ja dann doch eher populäre Literatur ist, dass man da zu Moderne hin tendiert. Und deswegen für mich lesen sich auch ihre ProtagonistInnen, die meistens männlich sind, auch immer so gleich. Und ich finde interessant, dass die Gavaldon da diesen Ansatz gewählt hat. Das heißt, sie hat diesen Fantasy-Aspekt aus dem Schreibprozess heraus.
Genau. Also das war entstanden. Vorher null so geplant. Aha. Sie wollte einen klassischen historischen Roman machen. Und nachher eben, dadurch, wie sie geschrieben hat, hat sie sich gedacht, das passt nicht rein, ich muss da was anderes machen. Und dann ist dieses Zeitreise-Element dazugekommen. Genau. Fand die recht interessant, das so zu machen. Und sie hat auch immer gesagt bei der Recherche, sie kombiniert die Recherche und das Schreiben. Also es ist nicht so, dass sie vorher recherchiert und dann schreibt, sondern sie macht beides gleichzeitig. Sie hat auch, also sie recherchiert sehr viel. Sie hat 1500 Bände zu Hause, nur für die Recherche, darunter eben Bücher über Medizin, über Heilmittel, Pflanzen, weil die Hauptfigur ist auch Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg gewesen und reist dann eben nach Schottland ins 18. Jahrhundert. Daher muss die sich halt auch medizinisch auskennen. Und dann natürlich auch so Sachen wie Lexika, Slang-Wörterbücher, gälische Wörterbücher und auch Bücher über die Traditionen in Schottland und die Highland-Kultur. Also da hat sie sehr, sehr viel recherchiert und sie recherchiert auch vorwiegend mit Büchern. Sie sagt, sie verwendet das Internet, aber eher sporadisch und auch nur zum Beispiel für Sachen, wenn sie sich nicht vorstellen kann, wie was ausschaut. Dafür hat sie es öfter verwendet.
Da würde mich, also ich, das, wir sprechen da ja von drei Autorinnen, die das schon sehr lange betreiben und die natürlich ihre Methoden haben. Und ich würde dann auch gerne noch mal erzählen, wie die Gablé und die Mantel, was die dazu so sagen, wie sie recherchieren. Mir ist nur gerade eingefallen, es ist sicher interessant, wie sich das in der Zukunft entwickelt, wenn du dann so Tools hast wie zum Beispiel ChatGPT, dass du holst dir da ja, wenn die Infos denn dann auch stimmen, kannst du dir die Infos per Internetanbindung dann ja direkt auch in deine GPT-Konsole holen. Ich glaube, das wird dem ein oder anderen Schriftsteller und der ein oder anderen Schriftstellerin die Arbeit sicher erleichtern. Und gerade auch bei so rechercheintensiven Genres wie dem historischen Roman kann ich mir zumindest vorstellen.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass es einfacher macht. Wobei Gavaldon, sie ist nicht so begeistert vom Internet. Sie hat so gesagt, eben das Internet geht halt nicht sehr tief in die Thematiken hinein. Und dafür sind natürlich so spezifische Werke schon hilfreich. Vor allem, wenn man so ausführlich über etwas schreibt. Mhm. Also mir ist vor allem für mich wirken ihre Bücher wirklich vorwiegend wie historische Romane und nicht wirklich wie Fantasy. Fantasy habe ich sehr viel gelesen. Dieses Fantasy-Element ist nur ein bisschen da, aber der größte Teil ist wirklich in diesem Zeitalter, spielt in diesem Zeitalter. Da merkt man ja auch die Recherche an. Also gerade eben das, was mir aufgefallen ist, da habe ich aber noch nicht einmal gewusst, wie sie recherchiert, das mit den Heilmitteln, da hat man wirklich das Gefühl, okay, die Frau kennt sich aus, obwohl man sich selber nicht auskennt. Aber da merkt man ihr die Recherche auch an und da denke ich mal, da hilft, glaube ich, das Internet auch nur begrenzt weiter.
Ja, das ist sicher ein guter Punkt, weil gerade mit historischen Materialien, die müssen nur, was im Internet auch wirklich dargestellt ist, kann irgendein Tool oder eine Suchmaschine oder was auch immer, ein Algorithmus einspielen. Das ganz viele von den Recherchematerialien, das sind alte Texte, alte Briefe, teilweise Jahrhunderte alte Sachen, sind vielleicht nicht oder nur in geschlossenen Datenbanken, wenn überhaupt digitalisiert verfügbar. Sicher ist da ganz viel einfach nicht digitalisiert noch, wo du dann gar nicht zugreifen kannst. Abgesehen davon, dass Rebecca Gablé zum Beispiel sagt, dass sie sehr gerne vor Beginn eines Romans Recherchereisen macht. Also sie reist dann auch tatsächlich, wenn möglich, zu den Orten in ihrem Fall Großbritannien, über die sie dann was schreiben möchte. Und das ist ein großer Teil von ihrem Prozess. Aber sowohl bei Gablé als auch bei Mantel habe ich bei meiner Recherche, wie sie recherchieren für ihre Romane, schon so herausgelesen, dass die sehr detailorientiert und strukturiert sind. Also die Mantel zum Beispiel stellt sich von Anfang an eine Struktur auf. Also die legt dann aus, worüber schreibt sie, wo ist der Anfang, Mitte, Ende und alles dazwischen, welche Figuren spielen da mit und macht daraus dann Biografien. Und natürlich, wenn das historische Figuren sind, dann geht sie da in die Texte rein, dann geht sie in verschiedenste Bibliotheken, kann ich nur annehmen. Also man zieht sich halt einfach das Material, schaut sich historische Dokumente an. Manchmal muss man dafür dann Latein können oder Mittelhochenglisch oder wie auch immer. Oder wie bei der Gavaldon Gälisch.
Ja, die hat das auch. Die hat eben Gälisch-Wörterbücher. Wobei, sie gesagt hat, bei Gälisch hat sie auch Hilfe von einer gälischen Sängerin. Ihr fast mehr hilft als die Wörterbücher. Ist natürlich auch fein, wenn du eine Expertin hast, auf die du dich verlassen kannst.
Hilary Mantel zum Beispiel hat jahrelang umfangreiche Recherchen durchgeführt für ihre Cromwell-Trilogie, bevor sie überhaupt auch nur ein Wort geschrieben hat. Und ihr ist es ganz, ganz wichtig, dass diese historischen Fakten stimmen. Und sie möchte es so akkurat wie nur möglich darstellen. Und ich glaube, der Grad der Wichtigkeit ist bei ihr noch mal so hochgeschraubt in ihren Romanen. Also man merkt auch, wie detailverliebt die Romane sind, wenn man es wirklich liest. Ich habe alle drei gelesen und historische Romane sind so schon rechercheaufwendig, aber da hast du das Gefühl gehabt, du stehst neben dem Cromwell und siehst, welchen Stempel er verwendet. So ja. En Detail war das. So. Ganz, und auch bei der Gablé hast du diese Strukturierung, also diese Struktur gemerkt, und sie hat ja auch Mediavistik studiert. Das heißt, auch da hat sie sich ja über viele, viele Jahre mit einer Thematik tiefgehend befasst, bevor sie überhaupt in den Schreibprozess gelangt ist. Das heißt, ich glaube, unsere drei Autorinnen eint ein tiefes Interesse und eine Leidenschaft für das Thema, eine strukturierte und detailverliebte Arbeitsweise, grundsätzlich nicht zu unterschätzen, gerade an Ausbildung in dem Thema und dann in den Schreibprozess hinein eben auch diese Struktur mitbringen und dann auch immer weiter recherchieren. Ich kann mir nur vorstellen, dass du dann halt schreibst und dann gehst du weg, um wieder was zu recherchieren, und dann kommst du wieder zurück und schreibst halt weiter, bis du irgendwann dann deine 700 bis 1000 Seiten hast.
Und da ist ja, gerade dann ist ja der historische Roman auch so perfekte Sommerlektüre, weil da hat man dann Zeit, solche dicken Wälzer zu lesen.
Oh ja. Ja, und man sich so richtig reinfallen lassen kann. Ich muss auch sagen, also ich habe die Gablé gelesen und dann lang keinen historischen Roman mehr. Und dann war ich ganz, ganz, ganz beeindruckt, was das Genre alles noch vermag und was man mit dem Genre noch alles machen kann, als ich dann die Hilary Mantel gelesen habe. Aber es gibt ja auch durchaus historische Romane, die sind wesentlich kürzer als diese dicken Brocken, über die wir jetzt geredet haben. Manche sind auch Einzelbände und gar nicht eine Trilogie oder so. Und also man kann, es gibt auf der ganzen Bandbreite ganz viel, das man sich mitnehmen kann. Und ich meine, wenn man E-Book-Reader hat, dann ist sowieso kein Problem, wenn man
Das Urlaub ist das Positive im Sommer, ja. Aber das finde ich ja interessant, dass eben die Figuren, die auch so modern vorkommen, auch bei der Gablé, die ja nicht so ein Zeitreiselement einbaut, wo das Sinn machen würde dann. Das finde ich jetzt interessant. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht so ein Fan von historischen Romanen bin, es kommt eben, wie gesagt, immer aufs Thema drauf an. Aber mich stört es irgendwie so, dass diese Frauen dann immer so in dieser Zeit gefangen sind, auch wenn sie sich versuchen zu wehren und rebellisch sind. Da gibt es ja auch jede Menge Beispiele von rebellischen Frauen, über die ein historischer Roman geschrieben wird. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, Sulaika von der Bernardine Evaristo ist jetzt zum Beispiel gerade rausgekommen, eine Frau im Römischen Reich, die verheiratet werden soll und sich jetzt total dagegen wehrt. Mhm. Oder auch Lil von Marcos Gasser, die ist Unternehmerin in New York, die damals gegen alle Regeln verstoßen hat. Also diese Beispiele gibt es schon zu Mass, aber es sind halt doch irgendwie Frauen, die in der Zeit gefangen sind, auch wenn sie verzweifelt versuchen, da was zu ändern. Und das habe ich dann bei Outlander irgendwie so gern mögen, dass sie als Hauptfigur sehr wohl weiß, dass es anders zugehen könnte.
Okay, ja, verstehe.
Und auch dagegen hält, gegen diese Struktur, die da vorhanden ist. Also das habe ich dann total gefunden.
Ja, da hast du also das Potenzial von historischen Romanen und der Genregrenze zur Fantasy, da ist was Potenzial ausgeschöpft. Ich glaube nämlich, dass das der Grund ist, warum die Rebecca Gablé immer männliche Protagonisten schreibt, weil die natürlich wesentlich mehr Macht und Spielraum haben. Und das sind auch immer weiße männliche Protagonisten, weil sie dadurch
automatisch Vorteile mitbringen,
ja, weil
oder?
Und durch diese Vorteile in der Geschichte selber, sie sind zwar Underdogs, aber nicht so Underdog, dass sie sich nicht hinaufarbeiten könnten oder reich werden könnten oder erfolgreich Ritter sein könnten oder was auch immer. Es ist einfacher, es so zu schreiben, da bin ich mir sicher, weil es auch viel angenehmer, viel leichter runterrutscht. Zum Abschluss habe ich von Peter Prange noch was mitgebracht, nämlich die 10 Thesen zum historischen Roman, die ich jetzt einmal kurz noch vorstellen wollen würde, wenn das passt. Peter Prange ist ein deutscher Schriftsteller auch, der schreibt auch historische Romane, man kennt ihn vielleicht von der Weltenbauer-Trilogie. Bist du bereit für 10 Thesen hier?
Leg los!
These Nummer 1. Ein historischer Roman ist kein Geschichtsbuch. Ein historischer Roman ist keine popularisierte Wissenschaft. Er meint damit, dass ein historischer Roman die Geschichte nicht reduzieren will, aber für sich nutzen, und zwar für das Erzählelement und für das Spannungselement, was du ja auch schon angesprochen hast. Nummer 3, ein historischer Roman handelt nicht von Geschichte, sondern vom Leben. Ein historischer Roman ist dramatisiertes Leben. Ein historischer Roman ist ein realistischer Roman, manchmal mit Fantasy-Elementen, wie wir heute gelernt haben. Ein historischer Roman ist ein Entwicklungsroman, ist ein Seelenspiegel, ist ein Gegenwartsroman, nämlich der Roman als Medium der Selbstverständigung. Damit meint er, man möchte sich ja immer irgendwie dem Leser ausdrücken, der Leserin gegenüber ausdrücken und den Spiegel auch vorhalten. Ein historischer Roman ist kein Abbild, sondern ein Sinnbild. Punkt Nummer 10, ein historischer Roman ist zuerst und vor allem ein Roman. Fand ich, hat noch jetzt nochmal gut gepasst und irgendwie ein bisschen schön zusammengefasst, was wir in dieser Folge festgestellt haben. Was meinst du?
Ja, finde ich auch.
Bist du zufrieden mit seinen Thesen?
Ich bin zufrieden mit seinen Thesen. Okay. Ja, und wie steht's mit euch? Mögt ihr historische Romane? Welche historischen Romane habt ihr gelesen? Welche gefallen euch besonders gut? Habt ihr vor, im Sommer jetzt welche zu lesen? Was nehmt ihr denn in den Urlaub so mit? Schreibt uns das unter post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder gerne auch auf Instagram oder Facebook.
Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, alles Gute, schönen Urlaub, schönen Sommer. Bis dahin.
Tschüss.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.